Ja, wie man hier an der Deko sieht, sind wir noch mit der Predigtreihe Jona, einem Buch aus dem Alten Testament der Bibel, unterwegs. Und in der Zeit, wo wir jetzt durch das Buch Jona gegangen sind, heute werden wir uns das letzte Kapitel, Kapitel 4, anschauen, fasziniert mich der Jona, weil er doch an einiger Stelle immer wieder doch sehr menschlich und authentisch reagiert. Und was ich auch an der Bibel klasse finde, dass sie ein Buch oder kein Buch ist, das nicht nur schöne Geschichten schreibt, sondern auch das wahre Leben beschreibt, wie es ist, mit allen Höhen und Tiefen von Menschen. Und das kann man sehr gut auch wieder im Buch Jona nachlesen. Ich glaube auch, dass wir heute im Kapitel 4 uns an einigen Stellen in Jona wieder entdecken können und möchte euch da ein bisschen mit reinnehmen. Was ist bisher geschehen? Ich möchte mit euch nochmal eine kleine Rückschau machen. Da die erste Folie mal bitte aus Kapitel 1. Jona bekam von Gott einen Auftrag. Er sollte nach Ninive gehen, aber Jona entschied sich dagegen. Anstatt nach Ninive zu gehen, machte er sich auf die entgegengesetzte Richtung nach Tarsis, dem heutigen Südspanien, und hörte nicht. Er setzte sich in ein Schiff, fuhr auf die See und kurz danach schickte Gott einen großen Sturm, der das Schiff beinahe zum Sinken brachte. In dieser Situation, alle Seeleute waren aufgewühlt, Jona schlief, sie weckten ihn und fragten, hey, was ist los? Und Jona gestand ihnen, dass er vor Gott auf der Flucht sei und dass es der Sturm sicherlich wegen ihm aufkam. Und sie sollten ihn doch ins Wasser werfen, damit sich der Sturm wieder beruhigt. Und nach langem Hin und Her warfen ihn die Seeleute dann ins Wasser. Und dort kommen wir dann zum zweiten Kapitel. Dort ist Jona nicht untergegangen, Gott sei Dank nicht, sondern er wurde von einem großen Fisch verschluckt. Und in diesem Fisch hielt er sich dann 3 Tage, 3 Nächte lang auf. Und in dieser Tiefe besann er sich, betete zu Gott, sprach mit Gott, redete mit ihm. Und Gott erhörte ihn und rettete ihn schlussendlich. Und nach 3 Tagen spuckte ihn der große Fisch an eine Küste aus. Dann in Kapitel 3 bekommt Jona eine zweite Chance von Gott. Er bekommt denselben Auftrag, nach Ninive zu gehen, um dort den Menschen Gottes Wort weiterzusagen. Und Jonas gehorcht dieses Mal und macht sich auf den Weg nach Ninive und hielt die kürzeste Predigt eines Propheten im Alten Testament. Im Hebräischen waren es 5 Worte, im Deutschen ein bisschen mehr. Noch 40 Tage, sagte er, so wird Ninive untergehen. Punkt. Das war die Predigt, die Ansage von Gott an die Bewohner in Ninive. Noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Wie geht es weiter? Ich möchte die Geschichte mit euch lesen, beginne am Ende von Kapitel 3 mit dem letzten Vers und die ersten 2 Verse aus Kapitel 4. Als aber Gott ihr Tun sah, von Ninive, wie sie umkehrten und von ihrem bösen Weg, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Jona ist sauer und zornig und beleidigt darüber, dass Gott sich hier von seiner barmherzigen Seite zeigt. Was Gott gefällt, gefällt Jona überhaupt nicht. Die Ziele Gottes sind nicht die Ziele Jonas. Gottes Herz wurde bei der Ansicht der Menschen in Ninive weich, weil er ihre Bemühung, ihre Mühe sah. Jona dagegen, sein Herz wurde aber hart, weil er vielleicht auf sich und seine Bemühungen schaute. Daher klagte er Gott jetzt hier an, wegen seines Mitleides und seiner Barmherzigkeit. Und hier in Vers 2 erfahren wir auch den wahren Beweggrund vor Jonas erste Flucht. Es war Angst, aber nicht Angst vor den Bewohnern von Ninive, dass sie vielleicht sagen, was willst du, was sagst du uns hier, das wollen wir nicht hören. Nein, er hatte Angst Gott könnte am Ende, wenn es drauf ankommt, gnädig und barmherzig sein. Was ja eigentlich ein Grund zum Loben, zum Gottloben ist, wird hier bei Jona zum heftigen Vorwurf. Nach dem Motto, ja, wenn es drauf ankommt, Gott, dann bist du mal zu weich. Das Bild, das Jona von Gott hatte, das passte auf einmal nicht mehr für ihn. Gnade und Barmherzigkeit, ja, das ist gut und wichtig und richtig, aber alles bitte schön an seinem richtigen Platz, so wie ich es mir vorstelle. In Vers 11 erfahren wir zum ersten Mal auch einen Grund, warum Gott eigentlich diese Menschen in Ninive das Gericht angedroht hat. Dort drückt der Schreiber das sehr bildhaft aus, in einer bildhaften Sprache. Nämlich Gott sagt zu Jona, weißt du was, Jona? In Ninive leben Menschen, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Weißt du, Jona, in Ninive leben Menschen, die nicht wissen, was rechts oder links ist. Halten wir uns das mal kurz vor Augen, was es bedeutet oder was es heißt, wenn Leute nicht wissen, was rechts oder links ist. Ich glaube, heute Morgen sind einige ja mit dem Auto hier zur Gemeinde gekommen, oder? Und stellt euch mal vor, ihr müsstet nachher zurück mit dem Auto nach Hause fahren und wüsstet nicht mehr, was links oder rechts ist. Es gibt ja so bei einigen Straßen so Regeln, so rechts vor links so. Und das sind halt eben keine Vorfahrtsstraßen. Und vielleicht dann spätestens an der nächsten Kreuzung würde es vielleicht krachen, wenn du nicht mehr weißt, was rechts oder links ist. Weil du da vielleicht dann jemanden die Vorfahrt nimmst, der von rechts kommst. Du weißt es ja nicht, was rechts ist. Also wenn jemand nicht weiß, was rechts ist oder wieder links ist, dann kann schnell ein Unfall passieren. Man schadet sich oder schadet den anderen und kommt schlussendlich nicht nach Hause an. Man verfehlt sein Ziel. Und mit diesem Bild beschreibt Gott Jona die Situation hier der Menschen in Ninive. Sie wissen nicht, was rechts und links ist. Das heißt, dass dort ständig in der Stadt Unglücke passiert sind, dass man sich geschadet hat, anderen und schlussendlich nicht ans Ziel gekommen ist. Und das alles, weil sie den lebendigen Gott selber nicht kannten, weil sie die Beziehung zu Gott verloren hatten oder haben. Denn Gott ist derjenige, der sagt, was rechts und links ist. Gott ist derjenige, der es uns beibringen möchte und kann. Gott ist es, der uns Orientierung ermöglicht, dass wir uns selber nicht schaden, andere nicht schaden und dass wir schlussendlich auch an das Ziel kommen, wo Gott uns hinhaben möchte. Die meisten Eltern und Großeltern hier in dem Raum kennen das vielleicht bei der Kindererziehung. Was Kinder oder Großeltern ihren Kindern beibringt, das ist auch so, dass sie manchmal sagen, das ist links, das ist rechts. Oder es gibt ja da diesen wertvollen Tipp, ne? Rechts ist da, wo der Daumen links ist. Und es ist einfach gut und wichtig, im übertragenen Sinne auch, dass die Kinder beigebracht kommen, was gut ist und hilft, aber was auch nicht gut ist und was schadet. Was gut ist, das hilft und was schlecht ist und schadet. Kinder brauchen Grenzen. Ja, Kinder müssen das lernen, auch im übertragenen Sinne, was rechts und links ist. Und hierbei wünsche ich den erziehenden Eltern, dazu gehöre ich auch, uns immer wieder viel Weisheit, unsere Kinder dahin zu erziehen, zu zeigen, was recht und was unrecht ist. Wenn sie das nämlich nicht lernen, führt das zu großen Schwierigkeiten. Weil sie werden sich selber schaden, sie werden anderen schaden und sie werden vielleicht nicht an das Ziel kommen. Und so lernen wir das auch im übertragenen Sinne bei Gott, was rechts und was links ist. Was im Leben schadet und was nützt. Was zum Guten führt und was zum Schlechten führt. Denn Gottes gute Gebote, die wir in der Bibel nachlesen können, sind eine gute Orientierungshilfe, damit wir a. uns nicht selber schaden, andere schaden und damit wir ans Ziel kommen. Gott ist also tief traurig und tief bewegt über die Situation in Ninive, über die Menschen dort. Und ich glaube auch, dass Gott heute noch immer tief traurig und bewegt ist über jeden Menschen, bei dem es so ist, dass er nicht Gemeinschaft hat mit ihm oder Gemeinschaft haben will. Und darum ruft Gott auch noch heute und wirbt auch heute noch immer wieder mit seinen offenen Armen, dass Menschen zurück zu ihm kommen. Gott möchte in einer gesunden Beziehung mit jedem Menschen leben. Und er geht immer wieder auf sie Schritte zu. Deshalb schickt er auch Jona nach Ninive. Und Gott sieht jetzt die Situation, die Veränderung der Leute in Ninive und freut sich darüber, dass sie jetzt sagen, ja, wir haben uns verrannt, wir haben uns verlaufen, wir haben falsche Sachen gemacht, doch wir wollen zurückkommen zum wahren und lebendigen Gott, wir wollen nach dir fragen, wir wollen mit dir leben. Gott freut sich darüber und Jona freut sich nicht. Gott freut sich riesig, aber Jona freut sich überhaupt nicht. Was war denn hier mit dem Jona los? Er selbst war doch auf diese Gnade Gottes, er war selbst davon abhängig, von dieser Güte. Wir haben es ja bei seiner Flucht und auch bei seiner Rettung gesehen, wie gnädig und barmherzig Gott mit ihm selber war. Aber scheinbar wollte er das erstmal nur für sich haben. Er selbst freute sich darüber, aber er konnte es den anderen nicht gönnen. Er konnte diese Gnade wohl den anderen nicht gönnen. Ist das nicht auch manchmal etwas in uns? Diese Missgunst, dass wir anderen etwas nicht gönnen, dass Gott ihnen gnädig und barmherzig ist? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du siehst, dass Gott Menschen, anderen Menschen in deinem Umfeld etwas gönnt. Wo du vielleicht tief im Herzen denkst, ja, warum hat er das jetzt so verdient? Warum ist Gott ihm da so gnädig? Was ist mit mir? Ich bin doch eigentlich auch nicht so schlecht. Warum schenkt mir Gott das nicht auch? Ja, und es gibt auch wirklich schwierige, schwere Situationen. Die Gnade Gottes zu verstehen. Was ist denn mit dem Verbrecher, der im Gefängnis ist, der schlimme Sachen getan hat und der im Gefängnis zu Gott, zum lebendigen Gott findet und seine Schuld vergeben bekommt? Gott ist auch dort gnädig und barmherzig, wo wir es nicht rein menschlich vielleicht nicht verstehen können. Und ich möchte uns an dieser Stelle hier ermutigen oder auch darauf hinweisen, Gott gönnt jedem Menschen seine Gnade und seine Güte. Und ich möchte uns darum auch ermutigen, dass wir lernen, auch anderen Menschen diese Gnade anderen Menschen zu gönnen. Und uns auch dafür einzusetzen, dass auch andere Menschen noch diese Güte und Gnade Gottes erfahren. Weil es ist sowas Tolles, Starkes und Wunderbares. Jonas Erwartungen an Gott bleiben an dieser Stelle hier erstmal unerfüllt. Und deswegen ist er enttäuscht. Enttäuscht von dem Gott Israels, dass er anscheinend sich jetzt erstmal um diese heidnischen Bevölkerung da mehr kümmert als um ihn und seine Befinden. Deshalb war Jona zornig. Wörtlich heißt es hier im Text, er entbrannte vor Zorn. Und hier liegt eine Gefahr beim Zorn. Zornig sein ist erstmal nicht so schlimm. Das darf, passiert jedem, darf sein. Aber wenn es in einen bösartigen Zorn verfällt, wo aus dem Zorn falsche Taten folgen, wo dann Verzweiflung oder sogar Resignation eintreten kann. Das ist nicht in Ordnung. Und genau das erlebt nun auch Jona. Ich möchte mit euch weiterlesen in Vers 3. Da heißt es, sagt Jona zu Gott, so mach nun mein Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben, als zu leben. Der Herr antwortete ihm, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Da ging Jona an den Ortsrand der Stadt, machte sich eine Laubhütte unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Jona möchte am liebsten sterben, als dass er jetzt mitkriegt, dass Gott so gnädig ist. Wie so ein verwöhntes und gekränktes Kind. Und Jona spricht zu Gott, wie er sein sollte und von seiner Ehre. Aber eigentlich umtreibt ihn gar nicht hier Gottes Wunsch und Wille, sondern Jona kreist sich so ein Stück weit um sich selber. Wenn wir in diese Verse davor immer reinschauen, da geht es immer ich. Aber Gott reagiert nicht auf diesen Vorwurf, auf diese Ungerechtigkeit. Weil Gott sieht dahinter. Er kennt Jona durch und durch, er kennt ihn am besten, er hat ihn gemacht und geschaffen. Und ganz vorsichtig und behutsam antwortet Gott auf diesen zornigen Ausbruch wie so ein guter Seelsorger mit einer Frage. Und er sagt zu Jona: Jona, ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Gott, der ja alle Antworten weiß und alle Antworten parat hat, wird jetzt in den kommenden Gespräch mit Jona ganz viele oder ausschließlich Fragen stellen. Denn Gottes Anliegen ist, dass Jona selber dahinter kommt und selber Sachen entdeckt. Auch wenn dieser Weg vielleicht etwas länger dauert oder mühsamer bewirkt. Und hier in dem Text sehen wir, Jona tut, was er schon auch davor getan hat. Er antwortet Gott erstmal nicht, sondern er handelt und tut etwas. Er geht aus dem Ort raus, Richtung Osten, in das umliegende hügelige Land. Und dort hat er dann einen guten Ausblick über das kommende Ereignis. Er hat noch nicht aufgegeben. Er hofft vielleicht noch immer auf diesen Untergang von Ninive. Und so richtet er sich eine provisorische Bleibe ein. Und nach dem Gespräch mit Gott hofft er nun jetzt auf eine Wendung. Natürlich hat er Gottes Frage gehört. Aber für ihn war klar, er ist im Recht. Wieso geht es nicht so nach meinem Wunsch und Willen? Ich habe einen guten Grund, zornig zu sein. Und auch hier wieder, Gott kümmert sich um seinen Propheten. Denn er hat nicht nur ein Ziel für Ninive, sondern er hat auch ein Ziel für seinen Propheten. Er möchte seinen Propheten etwas lehren und geistlich weiterbringen. Und das Lernstudio Gottes befindet sich nun außerhalb von Ninive. Gott ist, wie gesagt, immer noch besorgt und lässt ihn nicht los. Er hätte ja auch anders handeln können, aber nein, er ist ihm wichtig. Und Gott gibt ihn nun auf eine Art therapeutische Maßnahme mit auf den Weg, damit er lernt, was Gottes Gnade und Güte bedeutet und dass er sie auch anderen gönnt. Und Gott ergreift eine Maßnahme, die mit Humor zu tun hat. Denn Gott hat sehr viel Humor und man sagt ja auch, Humor ist manchmal sehr heilsam. Ich möchte mit euch die Verse 6 bis 8 weiterlesen. Und da heißt es: Und Gott, der Herr, ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte sein Unbehagen und Jona freute sich über den Busch. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Am nächsten Morgen bei Tagesanbruch fraß sich der Wurm durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich wieder den Tod wünschte. Ganz sicher ist es besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe, rief er. Ich habe euch mal im nächsten Bild eine Rizinusstaude, ich weiß nicht, ob ihr schon sowas gesehen habt, aber hier, das ist ein sehr auch schnell wachsender Wolfsmilchgewächs. Als ehemaliger Landschaftsgärtner bin ich natürlich immer an biblischen Pflanzen auch interessiert und gucke da so ein paar Sachen rein. Also diese Pflanze kann sogar bis zu 13 Meter hoch werden und unter Form auftreten. Und so in etwa, vielleicht mit etwas größeren Blättern, ist sie dort gewachsen. Gott lässt sie, diese Riesenstaude, in einen Eifern verwachsen und schenkt damit Jona etwas Schatten. Und jetzt legt sich sein Unmut und sein Ärger. Er freut sich, ja, es heißt mit großer Freude. Und dann am Tag darauf ist der Wurm drin in der Pflanze. Und da heißt es dann hier so schön auch im Text, Gott ließ einen Wurm kommen, so wie er auch schon damals den großen Fisch geschickt hatte. Und dieser Wurm beißt jetzt diese Rizinuspflanze kaputt. Und damit nicht genug, obendrauf kommt dann noch ein heißer Wüstenwind, der daherfegt und Jona richtig fertig macht. Jona ermattet und seine Kräfte verlassen ihn. Und hier sehen wir dann Jona im nächsten Bild, wie er grimmig wieder ist und schimpft, fertig und sich wieder den Tod wünscht. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, ja, warum handelt Gott eigentlich so? Will er hier auch ein Stück weit seinen Propheten quälen? Wie ich glaube oder wie ich schon gesagt habe, nein, ich denke es nicht. Gott will Jona ein Stück weit die Augen öffnen. Die Augen für das, was mehr wert ist als Jonas Wünsche, als Jonas Träume, als Jonas Wille. Und an diesem Beispiel, an dieser Rizinuspflanze und dem Wurm, macht Gott deutlich, warum er Ninive verschont hat und was seine innersten Beweggründe sind. Gott nahm hier Jona also mit auf den Weg und zeigte ihm seine Gefühle, was ihn bewegt hat. Und das hat nicht nur Gott gemacht, sondern Jesus Christus hier auch auf dieser Erde. Auch er hat uns immer wieder sehr deutlich gezeigt, wir können es in der Bibel nachlesen und auch sehr anschaulich, besonders in einer Geschichte, wo ich euch ein Bild mitgebracht habe, in einer Geschichte im Neuen Testament wird diese Thematik ähnlich wie in der Jona-Geschichte aufgegriffen beim verlorenen Sohn. Jesus erzählt ja die Geschichte nicht nur einfach so, um eine nette Geschichte zu erzählen, sondern sie hat einen Hintergrund. Und die Zielgruppe bei dem verlorenen Sohn war nicht in erster Linie die Sünder oder die Zöllner, die damals verrucht gewesen sind, die zurück zu Gott kehren sollten, sondern die Schriftgelehrten und Pharisäer, die sich in der Geschichte in dem zweiten Sohn verkörpert werden. Der zweite Sohn, der in der Geschichte zu Hause geblieben ist beim Vater. Dieser zweite Sohn war die ganze Zeit bei seinem Vater zu Hause gewesen und beschwerte sich nun, als der junge Herr Lodiran, der die Welt erleben wollte und alles Geld, sein Erbe verprasst hatte, der dann zurückkam, reumütig war, bußfertig war, konnte es nicht verstehen, wie der Vater so gnädig und barmherzig mit ihm umgeht. Ähnlich wie bei Jona. Wie kannst du diesem Sohn jetzt ein dickes Willkommenfest schenken? Ich war die ganze Zeit hier, ich war fleißig und du gönnst mir gar nichts. Das ist ungerecht. Auch hier geht Jesus mit dieser Geschichte, mit dieser Thematik auf die Zuhörer ein. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott es auch noch heute macht. Dass er, so wie er auf Jona eingegangen ist, wie damals auf die Zuhörer Jesus, auf die schriftgelehrten Pharisäer und die dort zuhörten, so kennt Gott einen jeden von uns durch und durch. Und er weiß genau, was wir brauchen und was wir zu hören brauchen. Ja, und manchmal können diese Begegnungen mit Gott anstrengend, vielleicht sogar schmerzhaft oder auch peinlich sein, wie wir es hier auch bei Jona erleben. Doch ich glaube, dass diese Begegnung und diese Gespräche mit Gott genau das sind, was wir brauchen. Denn Gott ist ein Gott, der sich um seine Geschöpfe kümmert und sorgt. Ich möchte mit euch Vers 9 bis 11 lesen. Da sprach Gott zu Jona: Ist es richtig von dir, wegen dieses Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona, zornig bis zum Tod. Da sprach der Herr: Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über die Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nichts zwischen links und rechts unterscheiden können. Ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht verschonen? Gott fragt hier Jona ein zweites Mal: Jona, hast du eigentlich recht, zornig zu sein? Ein Recht auf diese Rizinusstaude, die du ja gar nicht gepflanzt hast und dich gar nicht drum gekümmert hast? Die Antwort auf die Frage ist klar: Nein, er hat kein Recht auf diese Staude. Die Staude ist einzig und allein ein Geschenk Gottes, eine Gnade Gottes. Ja, Jona hat sie umsonst geschenkt bekommen. Wie auch wir so vieles umsonst geschenkt bekommen. So vieles im Leben, was wir vielleicht als selbstverständlich nehmen. Vielleicht ist aber gar nicht alles so selbstverständlich, sondern ein Geschenk Gottes an uns, an mich. Denn die Bibel sagt, alles Gute, alle gute Gabe kommt von Gott, dem Herrn. Und dann sagt Gott hier zu Jona, du bist traurig darüber, dass diese Rizinusstaude nicht mehr da ist und dass jetzt der Wurm drin ist. Obwohl diese Staude mein Geschenk ist, einfach so. Du hast dafür nichts gemacht, du hast nicht mehr dafür gearbeitet, du hast sie dir nicht verdient. Aber ich habe sie dir einfach geschenkt, auch wenn es nur kurz war. Und jetzt, wo der Wurm drin ist, bist du zornig. Und ich, Gott, soll nicht traurig darüber sein, über die vielen Leute, die verloren gehen würden in dieser Stadt Ninive. Gott erklärt ihm durch diese Frage ein Stück weit seine Sicht über die Menschen, über seine Geschöpfe. Denn interessanterweise erwähnt er nicht nur die Menschen, sondern sogar die Tiere hier in diesem Text, in dieser Frage. Gott leidet mit uns mit. Er leidet auch da, wo Menschen ihm den Rücken zukehren, die nicht mit ihm in einer Beziehung leben, weil Gott seine Geschöpfe, die er geschaffen hat, liebt, schätzt und als wertvoll erachtet. Ja, und wie ist das eigentlich auch bei uns? Wie gehen wir mit unserem Nächsten um? Wie sehen wir unsere Verwandtschaft, unsere Nachbarschaft, die Menschen auf unserer Arbeitsstelle? Wie sehen wir sie? Und was gönnen wir ihnen? Am Ende des Buches Jona gibt es diese eine Frage, die da heißt, Ninive hatte aber über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eigentlich eine so große Stadt nicht schonen? Mit dieser Frage endet das Buch Jona. Und es wird in dem Buch offen gelassen, was Jona darauf antwortet. Und ich denke und glaube auch, dass es sozusagen jetzt hier dem Leser und Hörer ein Stück weit überlassen wird, sich auch selbst ehrlich über diese Frage eine Antwort zu geben. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Der Prophet Jona kommt einfach mit der Gnade und Barmherzigkeit Gottes nicht zurecht. Und so zieht er sich, wie wir im Kapitel gelesen haben, schmollend zurück auf einen Berg. Und irgendwie hofft er darauf, dass Gottes Gericht, wie angekündigt über Ninive, er doch durchzieht. Und dann erleben wir oder haben wir gelesen, wie ein liebevoller, gnädiger und souveräner Gott diesem zornigen und beleidigten Propheten anhand einer Rizinusstaude und eines Wurmes eine geistliche Horizonterweiterung schenkt. Wir können auch hier wieder in diesem Kapitel rauslesen, diese wunderbaren Charaktere Gottes und diese Wesenszüge, die er hat. Es geht hier auch wieder um das Geschenk der unverdienten Gnade Gottes. Gott, der uns Menschen sieht, der um die Menschen weiß, die weder rechts noch links unterscheiden können, mit anderen Worten, die orientierungslos durchs Leben laufen, die unsicher sind, die nicht wissen, was sie vielleicht manchmal zu tun haben, die unsicher sind, die ängstlich sind. Gott weiß, wenn die Menschen ohne ihn leben, dann wissen sie nicht, was links oder rechts ist. Sie können verunglücken, schaden sich selber, schaden sich anderen und kommen schlussendlich nicht ans Ziel. Und darum wirbt Gott immer wieder um jeden einzelnen Menschen. Er steht da mit offenen Armen und möchte die Leute wieder zu sich einladen. Denn er kennt auch unsere tiefen Abgründe. Er sieht uns, wenn wir wütend sind auf Gott und die Welt. Er sieht, wenn wir daran verzweifeln, an der Ungerechtigkeit auch in dieser Welt. Er sieht uns auch, wenn wir zerstört sind am Boden. Er sieht uns, wenn wir uns freuen. Wir sind ihm nicht egal. Du bist ihm nicht egal. Denn jeder lebt allein davon, dass es einen lebendigen Gott gibt, der barmherzig, gnädig ist, langmütig und von großer Güte. Und der Prophet Jona, die Einwohner von Ninive, du und ich, ja, wir würden untergehen. Wir würden irgendwann merken im Leben, dass wir manches einfach nicht auf die Reihe kriegen, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Jeder in Kandern, im Markgräflerland oder darüber hinaus, alle leben davon, dass Gott, der lebendige Gott, so ist, wie er ist. Wie es in Vers 4, Vers 2 heißt: Gott ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und das gilt dir, das gilt mir und jedem Menschen, den wir kennen. Amen. Ich möchte uns einladen, mit dem nächsten Lied